Tacheles Podcast.
Philipp Bessermann, Sie sind der Geschäftsleiter der GERA, Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus. Wir wollen heute über Präventionsdialogs und Arbeit im Bereich Aufklärung, Rassismus, Diskriminierung sprechen. Ein Thema, das nochmals virulenter geworden ist nach dem 7. Oktober, auch in der Schweiz. Jüngstens hatten wir einen Vorfall in Davos, über den wir sprechen wollen. Insgesamt, wie verstehen Sie eigentlich Ihre Arbeit der Prävention in einer Zeit, wo man nur im Nachhinein reagieren und agieren muss?
Ja, im Moment sind wir sehr aktiv unterwegs, da ist Prävention extrem anspruchsvoll und auch wenn wir die Debatte anschauen, die politische Debatte in der Gesellschaft und der Politik in der Schweiz, da sind viele repressive Maßnahmen gefordert und es ist eine extrem anspruchsvolle Situation, gerade jetzt für uns als Stiftung und für alle beteiligten Akteure zu fordern. Wir müssen diese Präventionsarbeit machen, die jeweils sehr lange dauert und schwierig ist zu messen in ihrer Wirkung und auch von negativen Ereignissen schnell verworfen und verflucht und als ineffektiv abgestempelt wird.
Da ist natürlich die Frage, wie geht man da vor? Wir haben eine reale Herausforderung, eine digitale Herausforderung, die in Realität hineinwirkt. Auf der Ebene der Beobachterinnen und Beobachter denkt man, das kann ja von überall kommen, es ist alles ein wenig willkürlich, Ereignisse poppen auf. Wie kann man da strategisch eintreten auf eine solche große Situation, die ja eine weltpolitische Anbindung hat?
Große Situationen bedürfen auch einen weiten Blick und einen gewissen Abstand. Es eröffnen sich immer wieder Gelegenheiten. Beispielsweise jetzt im Herbst startet die Vernehmlassung des Bundes zur Plattformregulierung, das heißt die sozialen Medienplattformen. Und da gibt es unterschiedliche Themen, die mit Diskriminierung zu tun haben und eben auch mit der Prävention von extremistischen Botschaften und Nachrichten, die ungefiltert weitergegeben und reproduziert werden. Da werden wir sehr präsent sein und versuchen, diese Extremismusprävention auch zumindest soweit es geht in dieser Plattformregulierung zu etablieren. Und auch abgesehen davon geht es darum, langfristig zu denken und nicht irgendwie die Hände zu verwerfen und zu sagen, ja, schaut die Situation jetzt an. Die Bemühungen der letzten Jahre oder Jahrzehnte hat nicht gefruchtet, sondern man muss stark sein und mutig sein und sagen, ja, umso mehr brauchen wir auch Aufklärungsarbeit in Schulen und in unterschiedlichen Milieus, da, wie Sie sagen, die Quellen dieser hetzerischen Nachrichten und dann eben auch die Milieus, aus denen dann getriggerte Personen auf diese agieren, das ist sehr breit und das müssen wir in Betracht ziehen.
Nun, die Absender von Extremismus, Rassismus, Diskriminierung sind vielfältig. Lassen Sie uns das ein wenig kategorisieren. Wir stehen nach Attentaten in Südfrankreich auf eine Synagoge, in Solingen auf ein Volksfest, in Davos auf einen orthodoxen jüdischen Juden. Was diese Fälle gemeinsam haben, sind der migrantische Hintergrund der Attentäter, der Verdächtigen, der muslimische Hintergrund und vor allem auch die Radikalisierung im Netz. Wenn wir diese Kategorie von Verantwortlichen für solche Attentate oder Übergriffe nehmen, wie kann eine Organisation wie die GERA auf solche Tätergruppen einwirken?
Ich glaube, was wichtig ist festzuhalten, ist diese betroffenen Gruppen, sowohl die Opfer als auch eben die Gruppen der Täter, sind vulnerable Gruppen. Auf der einen Seite haben wir gerade jetzt am Beispiel in Davos sichtbare jüdische Menschen sind einer erhöhten Gefahr ausgesetzt, dass sie angegriffen werden. Das ist hochproblematisch. Und gleichzeitig haben wir eben auch diese geflüchteten Personen, die oft traumatisiert sind, aus prekären Verhältnissen geflüchtet sind. Es gibt auch, seitdem es kein Botschaftsasyl mehr gibt in der Schweiz, keinen nicht prekären Weg, Asyl zu suchen in der Schweiz. Und aus dieser Gruppe heraus gibt es eben diese Täter. Aber den Rückschluss auf die Gruppe zu machen, also diese Verurteilungen ganzer Gruppen, das führt letztlich nicht zu einem Ziel oder einer Verbesserung der Situation, sondern wir müssen uns fragen, oder wie erreichen wir Personen, die sich affizieren lassen oder beeinflussen lassen von extremen Botschaften, die äußerst schwierig zu finden sind im System. Gerade am Beispiel jetzt in Davos sind mutmaßlich abgewiesene Asylbewerber zwei, nach einem solchen abgewiesenen Antrag verschwinden die oft auch irgendwie aus dem System aus Angst vor der Ausschaffung oder Rückführung in das Land, wo sie hergeflüchtet sind. Und hier ist es extrem anspruchsvoll. Und ich denke auch, eine wichtige Aufgabe der Behörden hier anzusetzen und aufzuwachen. Wir lesen in den letzten Wochen über einen dysfunktionalen Nachrichtendienst des Bundes, der mit einer Organisation beschäftigt ist und zu wenig Ressourcen hat. Und es scheint wenig Kräfte zu haben, die hinstehen und sagen, hey, wir müssen da die Ressourcen markant erhöhen und irgendwie dieses Wirkungsfeld ermöglichen. Und das Wichtigste im Ganzen ist eben, man darf nicht diese sogenannten ökologischen Fehlschlüsse machen und aufgrund der Taten dieser Individuen ganze Gruppen verteufeln oder dämonisieren, sondern es müssen Ansätze sein, besonnene Ansätze, wo man Extremismus verorten, identifizieren und bekämpfen kann, ohne dass ganze Gruppen stigmatisiert werden.
Das ist gar nicht so einfach. Wir sehen ja in Deutschland eine zum Teil sehr populistische politische Debatte, natürlich jetzt auch im Umfeld der Wahlen in Ostdeutschland. Die Forderungen, die da gestellt werden von der Politik, Ausschaffung, Rückschaffung, die zwar schon verankert sind gesetzlich, aber dann auch Forderungen kommen, die verfassungsproblematisch sind in Deutschland. Da gibt es eine Art Populismus, die eine Wählerschaft bedient, die dann eben eigentlich ihrer Arbeit entgegenstehen. Wie sprechen Sie mit Politikern und Politikern in so einer Situation, wie eine vernünftige, umsichtige Reaktion, die dann nach den Tagen der Schlagzeilen immer noch wirkt, eigentlich machbar wäre?
Ich denke, dass gerade die AfD ihre Inspiration zum Teil auch aus der Schweiz geholt hat. Wir haben einen sehr harten, polarisierten Diskurs in der Schweiz, die Migration betreffend. Und ich denke, dass wir in dieses Schema verfallen, dass die rechtesten Akteure hier oft rabiate Methoden wünschen und auch jetzt zum Beispiel in der Herbstsession fordert eine Partei die Aufkündigung der EMRK, also der Menschenrechtskonvention, und zugleich eine Linke, die als Reaktion darauf stark dagegen hält und die Menschenrechte betont, wobei dann jeweils auch vernachlässigt wird, wie sehr solche Taten dann eben diese Idee dieses Gastrechts oder des humanitären Rechts und die Aufnahme Geflüchteter attackiert. Und das Puzzlestück, das für mich fehlt, und das ist für mich auch, sehe ich auch als meine politische oder unsere politische Aufgabe ist eben, sind pragmatische Lösungen aus der politischen Mitte. Dort scheint es irgendwie eine starke Blockade zu geben und es fehlt vielleicht auch irgendwie dieser letzte Mut und die Individuen, die bereit sind zu sagen, wir finden Lösungen, die pragmatisch sind, die beide Aspekte, die Menschenrechte und das Sicherheitsempfinden und diese realen Vorfälle in Kauf nimmt oder in Betracht zieht und dann besonnene, mittige Lösungen zu finden. Die Lösungen, also jetzt verhandeln wir zwei Extrempositionen und versuchen, einen Kompromiss zu finden. Ich denke, das ist quasi der gordische Knoten, den können wir fast nicht lösen.
Eine politische Mitte der vernünftigen Politik, die aber schwierig umzusetzen ist, wenn man weiß, wie der parlamentarische Alltag funktioniert mit den Interessensverbänden, mit den Lobbyisten, mit dem öffentlichen Druck. Da wirken Dynamiken, die dann über einer Ebene stehen, wie diejenigen, die sie jetzt einfordern. Das ist ja fast unmöglich in der Realität zu erreichen.
Ich denke es nicht. Ich glaube, das sind auch zum Teil selbsterfüllende Prophezeiungen. Wenn wir in die Geschichte schauen, gerade die Geschichte unserer Stiftung, da hat ein Sigi Feigl, der unsere Stiftung gründete, über das ganze politische Spektrum gewirkt. Er war zwar lange in der SP und ist dann auch ausgetreten und hat Verrücktes vollbracht und hatte Ambitionen und Visionen für eine bessere Gesellschaft und ein besseres Zusammenleben, die er mit viel Mut und Charme und Witz durchgebracht hat. Die, ich glaube, das Verrückteste, das sehr bekannt ist, ist, dass er damals bei der Debatte um die Rassismusstrafnorm Christoph Blocher überzeugen konnte, dass die SVP die Ja-Parole dazu herausgibt. Und es ist ein hoher Anspruch, ein Sigi Feigl zu sein. Ich glaube, er war eine Ausnahmeperson. Aber wir brauchen heute Sigi Feigls. Wir brauchen Leute, die Mut haben, über Grenzen hinweg zu vereinen und ihre Visionen verständlich zu machen und aufzuzeigen, wie sie dem Zusammenhalt und dem Wohlergehen einer Gesellschaft dienen.
Wenn man das aber nicht mehr hat, dann hat man Funktionäre, Menschen, die sich mit Themen auseinandersetzen, die zum Teil größer sind als die eigenen Möglichkeiten, die umzusetzen. Sie haben es angesprochen, Sigi Feigl, der natürlich ein Pionier war und Kraft seiner Persönlichkeit auch Dinge durchsetzen konnte, was heute schwieriger möglich ist. Die Frage, die wir, mit der wir konfrontiert sind in Davos, ist eine, die ihn ja veranlasst hat, die GERA überhaupt zu gründen, nämlich wie geht man mit Antisemitismus in Bergregionen um, wie gehen jüdische Communities um mit diesen orthodoxen ausländischen Touristen, die natürlich auch für viele eine Herausforderung darstellen. Viel hat sich nicht geändert, im Gegenteil, es hat sich alles noch verschärft.
Ja, also wir haben eine sehr starke Polarisierung hier, aber wir haben ja ein verrücktes System. Wir haben eines der stärksten polarisierten Parlamente Europas. Zugleich haben wir eine riesige Einheitsregierung, eine riesige Koalition. Und wie gesagt, ich denke, wir dürfen da nicht uns halt ausruhen auf dieser selbsterfüllenden Prophezeiung, sondern wir müssen pragmatische Lösungen aufzeigen, Möglichkeiten aufzeigen und ja, die Kräfte, die nicht mitmachen wollen in diesem polarisierten Tanz, die müssen wir auffordern zu handeln.
Und wenn es dann zur Aufforderung zum Handeln kommt und konkret auch in Bezug auf parlamentarische Beschlussfassung oder Gesetze zu beschließen, die große Herausforderung, wir haben es angesprochen, ist die digitale heute, die sozialen Medien, die digitalen grenzenlosen Räume, die zum Teil auch rechtslose Räume geworden sind. Natürlich ist das auch eine politische Verantwortung, Politik, die danach hinkt. Und heute haben wir eine Situation, die fast nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Das sehen wir immer wieder. Wie können Sie als kleine zivilgesellschaftliche Organisation in diesem großen Thema einwirken und mit welchen Vorschlägen sind Sie präsent?
Ich glaube, der wichtigste Schlüssel in dieser Situation ist die Vernetzung. Also das ist völlig klar, die Schweiz löst nicht dieses Problem der Desinformation, der Hetze und der ungefilterten Reproduktion von Stereotypen und diskriminierenden Inhalten. Und die GERA wird auch nicht die Politik in Bern oder die Parteienlandschaft komplett neu aufmischen. Das ist völlig klar. Ich denke, wie gesagt, wir haben jetzt ein Window of Opportunity mit der Plattformregulierung. Es ist im Prinzip eine Zange. Auf der einen Seite müssen wir behördlich oder über Regulierung auf die Plattformen zugehen und diese auch in gewisse Schranken weisen, sei das national oder beispielsweise über die OECD, die sich intensiv mit dem Thema auseinandersetzt, auch auf internationaler Ebene. Und die andere Seite ist natürlich auch die Aufklärung der Nutzerinnen und Nutzer. Wenn man diese Zahlen anschaut, wie viele Personen beispielsweise regelmäßig YouTube schauen, ich glaube, es ist ein Viertel der Weltbevölkerung. Wir müssen skalierbare, aufklärerische und bildungsmäßige Massnahmen erarbeiten, damit Leute verstehen, welche Botschaften sind irgendwie glaubwürdig und welche nicht. Aber ich sage das, als wäre es einfach. Es ist extrem anspruchsvoll und ich denke, es führt nichts daran vorbei, dass wirklich große Lösungen im Rahmen der EU, der USA und verschiedener internationaler Organisationen gefunden werden müssen, um diese Problematik anzugehen.
Demgegenüber steht Ihre alltägliche Arbeit, die ist eben keine Weltpolitik, sondern die ist regional, lokal, da wirkt man in die Gesellschaft hinein. Wie ist so der Alltag im Moment? Viele Meldungen kommen ja aus Schulen, zum Teil jüdische und andere Kinder werden rassistisch, antisemitisch konfrontiert. Das ist ein Thema, das gerade Sie als Organisation natürlich betrifft. Die Menschen rufen an, beten um Hilfe. Wie können Sie da arbeiten und einwirken und was machen Sie in Bezug auf die ganzen Fragen in den Schulen?
Zum einen haben wir einen steten Austausch mit Behörden im Bildungsthemen, vor allem auf kantonaler und kommunaler Ebene. Ich würde sagen, in den letzten zwei Jahren hat sich etwas bewegt in der Schweiz im Sinne von der Verankerung von Antisemitismus auch in den Behörden, respektive der Kampf gegen Antisemitismus. Es hat sich herausgestellt, dass oft, wenn Antisemitismus unter Rassismus subsumiert wird und die Die Philosophie ist ja unsere Antirassismusstelle, nimmt auch den Antisemitismus auf, dass dann der Antisemitismus untergeht. Und hier ist es sicher im Moment richtig, wenn auch der Antisemitismus gesondert angegangen wird. Zudem stellen wir auch Tools oder helfen, den Weg zu finden zu Tools für Lehrerinnen und Lehrer, für Schulleitende, um die Diskriminierungsthemen anzugehen. Wir sind da in dem Sinne, wir denken auch hier vernetzt. Also wir geben nicht einfach, wir sagen nicht einfach, nehmt die Mittel der GERA, das löst alle eure Probleme, sondern wir weisen auch auf die verschiedenen anderen Anbieter hin und insbesondere auch unsere Schwesterstiftung, die Stiftung Erziehung zur Toleranz, die Tools hat bereits fürs Vorschulalter und eine breite Palette an Möglichkeiten bietet für Bildungsinstitutionen, diese Themen anzugehen.
Sie selbst leiten die GERA seit Februar, sind also neu. Sie sind sozusagen in der großen Krisenzeit ins Amt gekommen und haben keinen Vergleich zu vorher. Jetzt ist die Situation, wie sie ist. Wo sind Sie die Prioritäten für die nächsten Monate?
Also es gibt eine Innenperspektive und eine Außenperspektive. Die Innenperspektive ist klar, dass wir uns auch strategisch neu ausrichten. Wir entwickeln unsere Stiftung weiter, suchen die Felder, wo wir am besten wirken können. Und es ist wichtig, das nicht überhastet zu machen, sondern wohl überlegt und dann die Kräfte dort zu fokussieren, wo man wirklich auch etwas bewirken kann, um nicht einfach ein bisschen freischwebend einfach Meinungen zu verbreiten. Das ist sicher nach innen eine große Arbeit, die wir im Moment und seit Februar angehen. Wir sind ja auch ein neues Leitungsduo mit Jolt Balkani, Gary, jetzt neu als Präsident, auch seit Anfang Jahr. Und nach außen ist es, wie von Ihnen bereits angetönt, eine Art Mix von reaktiver Arbeit, die uns sehr stark beansprucht, weil die Vorfälle einfach nicht aufhören und die aktuelle Situation in der Schweiz auch nicht darauf hindeutet, dass es jetzt sich in nächster Zeit beruhigt. Aber auf der anderen Seite eben auch dann aus unserer strategischen Ausrichtung, aus unserer Ambition, unseren Zielen heraus, die Projekte für morgen und übermorgen, für die Ziele für in vielleicht 5 oder 10 Jahren aufzubauen und durchzuführen.
Nun, Sie haben vorhin erwähnt, Partnerschaften und Vernetzung seien sehr wichtig. Die Frage ist immer, mit wem kann man sich vernetzen, Partnerschaften bilden? Es braucht auch die anderen. Ganz konkret, Sie arbeiten ja zusammen mit der Gesellschaft Minderheiten, die ein Teil sozusagen oder ein assoziierter Partner der GAA ist. Und dort haben Sie eine große Expertise, natürlich mit diesen anderen zusammenzuarbeiten. Aber ganz konkret, wenn wir über die muslimische Gesellschaft, die Vereinigung der Muslime in der Schweiz sprechen, wie gestaltet sich diese Zusammenarbeit, weil da, wie wir vorhin angesprochen haben, gibt es natürlich einen Themenbereich, den man zusammen angehen muss.
Ja, also wir haben gute Kontakte auch vor allem zu den muslimischen Verbänden in der Schweiz und auch zum Teil in die Regionalverbände. Die stehen in einer sehr angespannten Situation und haben oft keinen Zugang zu Ressourcen, sind zum Teil erst seit wenigen Jahren überhaupt organisiert und haben darum zum Teil auch Lücken im Aufbau von Strukturen, wie sie andere Religionsgemeinschaften bereits seit Jahrzehnten oder länger aufgebaut haben und stehen auch immer wieder vor extrem schwierigen kommunikativen Situationen. Es gibt eine, gerade auch von rechter Seite, oft Pauschalverurteilungen von Musliminnen und Muslimen, wenn extremistische, dschihadistische Personen Taten verüben oder ihre Ideologie verbreiten. Und es ist für diese leitenden Personen aus der muslimischen Community extrem anspruchsvoll, in dem Moment zu reagieren. Denn auf der einen Seite kann ich aus Gesprächen sagen, ist ein großes Interesse da, die Extremismusprävention selber auch zu betreiben und zu versuchen zu identifizieren, wenn sich Leute radikalisieren und auf eine schiefe Bahn geraten. Gleichzeitig sind in allen organisierten muslimischen Communities der Schweiz nur ein Bruchteil der Musliminnen und Muslime der Schweiz überhaupt mit dabei. Und bei 400.000 Musliminnen und Muslimen in der Schweiz ist es dann auch schwierig, für diese leitenden Personen zu sagen, ja, wir übernehmen Verantwortung für diese ganze Community. Und ich habe ein großes Verständnis für diese anspruchsvolle Situation und denke, dass ein erster Schritt aus dieser zum Teil auch Lähmung dieser Person stark zu handeln wäre, ihn eben durch Ressourcen auch andere Möglichkeiten zu bieten, diese Extremismusprävention viel effektiver und breiter anzugehen.
Diese Extremismusprävention, die ja nicht nur ein jüdisches Thema ist, sondern eines, das die gesamte Gesellschaft betrifft, ist aber eine, die im Umfeld von Nahostkonflikten nochmals ganz speziell auf die jüdische Gesellschaft zurückfällt. Stichworte Antisemitismus, Judenhass, radikalisierte Formen der Übergriffe auf Juden und Jüdinnen, das ist natürlich eine neue Dimension. Das ist vielleicht nicht eine neue Situation, es ist aber eine sehr stark neu artikulierte Situation, die gerade in diese Communities, die von den muslimischen Verbänden unter anderem nicht erreicht oder vertreten werden können, die selbst natürlich vor Herausforderungen stellt. Sind wir da einfach ohnmächtig und müssen damit leben? Oder gibt es da einen Punkt, wo man einwirken kann, gerade auch als Organisation, die mit der Strafgesetznorm, die eingeführt wurde, eigentlich einen öffentlichen Raum betreten hat, der ja auch im digitalen Raum relevant sein muss? Also die Antirassismusstrafnorm müsste ja den digitalen Raum viel mehr erfassen.
Also ich denke, auf der einen Seite diese Verbreitung von antisemitischen und diskriminierenden Inhalten, die bereits vor dem 7. Oktober weit verbreitet war und seit dem 7. Oktober eine massive Erhöhung erlebt hat. Das geschieht sowohl im muslimischen Milieu wie auch im nicht-muslimischen Milieu. Und ich denke, wir haben irgendwie eine Art Grundrauschen der Stereotype, der Dämonisierungen von Israel und in einem Fehlschluss dann auch von Jüdinnen und Juden. Also auch die Dämonisierung von Israel ist ein Fehlschluss, aber das ist ein anderes Thema. Und nachher gibt es eine Art getriggerte Personen und es besteht ein Zusammenhang zwischen diesen beiden Situationen, aber dieser ist hochkomplex und nicht einfach immer zu begründen. Und ich denke, ein Fehlschluss, den wir unbedingt vermeiden sollten, ist, dass wir irgendwie durch Druck auf Musliminnen und Muslime allgemein eine Minderung von radikalisierten einzelnen Personen erreichen. Ich denke, der Weg und der Schlüssel für den Zugang zu radikalisierten Personen muss immer über das Milieu an sich, in dem sich diese Personen befinden, geschehen. Und im Fall von Musliminnen und Muslimen heißt das über die muslimische Gemeinschaft und nicht gegen sie oder ohne sie. Die Idee, dass ich und andere Außenstehende der muslimischen Gemeinschaft also in der Präventionsarbeit diese Personen erreichen würden, ist absolut illusorisch. Nachher in der Repressionsarbeit der Behörden ist das etwas anderes. Dort muss man nicht unbedingt Teil eines Milieus sein, aber in der Prävention müssen wir unbedingt mit diesen Communities denken. Und ich kann aus den bereits erwähnten Gesprächen auch mit Exponenten der Verbände der muslimischen Gemeinschaft sagen, es ist ein großes Interesse da, auch von Ihnen, die selber leiden unter dem Extremismus von einzelnen Musliminnen und Muslimen und dieses Problem auch angehen möchten. Aber wenn man einfach diese Ressourcenrealität anschaut, haben die überhaupt keinen Spielraum, um da aktiv zu werden.
Das ist sozusagen etwas zum Thema Communities, aber es gibt eine andere Herausforderung, die beginnt jetzt wieder mit dem Semesterbeginn an den Universitäten in der Schweiz. Wir hatten Monate der Proteste und anti-israelischer Agitation, die dann mal auch oft gekippt sind in Israel-Hass oder Antisemitismus. Das sind ja dann nicht muslimische Communities, sondern das sind eigentlich Communities, die wahnsinnig fluid sind, durchmischt sind, verschiedene politische Repräsentantinnen und Repräsentanten vereinen. Man nennt das im Globalen eine woke Community, was aber sicher zu kurz greift oder sogar falsch ist. In diesem Bereich reinzuwirken an den Universitäten ist dann nochmals eine ganz neuere Ansage und Herausforderung. Wie gehen Sie davor?
Ja, ich glaube, hier stehen wir vor einer Situation, dass seit den 90er Jahren dieser Diskurs relativ unhinterfragt lief von einer Vermengung von sogenannt postkolonialer Theorie und antizionistischen Haltungen, die dann darin resultiert, dass Jüdinnen und Juden als weiße BeherrscherInnen betrachtet werden und die Möglichkeit, Opfer zu sein, irgendwie verlieren oder nicht mehr erlaubt werden, Opfer zu sein und allgemein kategorisch als TäterInnen abgestempelt werden und somit auch die Schutzbedürftigkeit der Jüdinnen und Juden hinterfragt wird. Und diese Ideen werden im Kleinen seit ein paar Jahren angezweifelt und bekämpft und es wird aufgeklärt in diese Richtung und es entsteht jetzt auch ein Katalysator. Es ist eine Herkulesaufgabe, weil wirklich große Gruppen von hochgebildeten Menschen tatsächlich an dieses Konstrukt glauben davon, dass Jüdinnen und Juden keine Opfer sein können und diese Täter-Opfer-Umkehr ein sehr altes antisemitisches Bild gedanklich machen. Aber auch hier, ich glaube, gerade für uns als Stiftung ist der Gradmesser, wo wir wirken sollten, nicht, ob es sehr einfach ist zu erreichen, sondern eher im Gegenteil. Also ich bin doppelt motiviert, eben durch die Schwierigkeit dieser Aufgabe, dass wir ansetzen müssen, weil es geht nicht einfach so vorbei und wir leben hoffentlich noch lange und auch hier im universitären, akademischen Umfeld müssen wir Aufklärungsarbeit leisten, Präventivarbeit leisten und aufzeigen, wo diese Gegensätze und Schwachstellen der Dämonisierung von jüdischen Personen stattfindet.
Aber dafür ist es vielleicht sogar schon zu spät. Die Forderungen der Protestanten, der Demonstranten, der Manifestationen sind ja weitreichend: wissenschaftlicher Stopp oder Boykott mit israelischen oder jüdischen Institutionen. Das ist ja eine Dimension, die weit darüber hinausgeht, über Aufklärungsarbeit und Prävention.
Korrekt. Und wir haben auch in den letzten Monaten, wo diese Besetzungen auch stattgefunden haben an Universitäten, haben wir auch direkt mit Universitätsleitungen, aber auch mit Demonstrierenden den Austausch gesucht und auch oftmals gefunden. Und zu spät ist es nie, oder? Also die Minderheiten dieser Welt haben diese Wahl nicht zu sagen, es ist zu spät. Weil so eine Art Nihilismus, eine Art, es geht sowieso nicht mehr, also gehen wir einfach auf den Untergang zu, das ist einfach keine Option. Und ich denke auch, gerade im Akademischen gibt es manchmal Dogmen, aber das Schöne an der Wissenschaft ist ja, dass jedes Dogma auch hinterfragt werden kann. Und wir müssen dranbleiben, wir müssen persistent bleiben. Also die Virulenz des Problems motiviert mich eher, mehr zu machen, als zu sagen, ja gut, diese Ebene haben wir verloren, also lassen wir einfach diese akademische Welt fallen. Und was ich auch unbedingt erwähnen muss, ist, ich glaube, diese Besetzungen an den Unis haben auch sehr viele Menschen, die eigentlich keinen Bezug haben zu all diesen Thematiken, befremdet und haben auch vielen die Augen geöffnet, wie radikal zum Teil diese Forderungen sind und wie blind diese Organisationen, die dahinter stehen, zum Teil gegenüber der Diskriminierung von Jüdinnen und Juden sind. Und ich denke, das ist nicht einfach eine lineare Entwicklung, dass wir immer mehr Isolation von jüdischen Personen oder israelischen Personen und Institutionen erleben, sondern das ist irgendwo durch ein komplexer Diskurs, wo ich nicht denke, dass alles verloren ist.
Ein komplexer Diskurs, wie sowieso viele der jetzt aktuellen Diskurse auf der einen Seite komplex sind, auf der anderen Seite auch nicht auf sehr hohem Niveau geführt werden, was vielleicht Teil des Problems auch geworden ist. Nun, der Krieg in Nahost läuft. Es ist noch nicht absehbar, wie lange das noch dauert, ob es nochmals zu Eskalationen kommt. Und dennoch wird es irgendwann einen Tag danach geben, beziehungsweise nicht einen Tag danach, sondern eine Situation, wo die Kriegshandlungen on the ground vielleicht weniger werden und dann die vernünftige Präventions-Dialogarbeit wieder besser möglich ist. Bereiten Sie sich auf diese Zeit vor und wie?
Ja, ich denke, unsere Arbeit wurde jetzt intensiviert durch den Nahostkonflikt, aber es macht eigentlich keinen Unterschied letztlich, was dort passiert. Die Situation ist gravierend und es gibt viel Trauma und schreckliche Zerstörung und Tod. Wo man hinschaut in Nahost, auch über die Grenzen von Israel und Gaza etc. hinaus, die Situation hier, denke ich, ist sehr heiß im Moment oder aufgeheizt von den Bildern und Geschichten und Erlebnissen und Nachrichten. Und ich erwarte jetzt nicht in absehbarer Zeit eine Abkühlung davon, auch wenn irgendwie Lösungen gefunden würden oder positivere Entwicklungen sich zeigen würden. In dem Sinne gibt es für uns nicht zwingend eine Zeit danach, auf die wir uns vorbereiten.
Philipp Bessermann, vielen Dank für das Gespräch.
Tachles Podcast.